Als sie Kritik übte, sollte die langjährige ZDF-Moderatorin Katrin Seibold eingeschüchtert werden und mit welchen Methoden, um das NATO-Programm der kognitiven Kriegsführung und damit den Krieg gegen unsere Gedanken, geht es im heutigen Schwerpunkt des Tages. Doppelmoral der Medien, heftige Kritik an der Satire von Kabarettist Steimle, doch großes Lob für Jens Spahns Kindeskauf, der in Deutschland illegal ist. Die erste Verfolgung in Deutschland wird jetzt Thema in den USA. Und damit heiße ich Sie herzlich willkommen zu den Nachrichten auf 1. Bevor wir zur Einschüchterung von Kritikern und damit unserem Schwerpunkt kommen, zunächst wichtige Meldungen vom Donnerstag. Die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Kabarettisten Uwe Steimle eingeleitet, wegen dessen satirischer Kritik an Bundeskanzler Friedrich Merz und Altkanzlerin Angela Merkel. Steimle hatte dabei etwa auf ein Attentat auf den Kanzler thematisiert. In den Medien wird das Strafverfahren gegen den Kabarettisten jetzt durchaus mit Wohlwollen aufgenommen. So schreibt der Spiegel etwa von Gewaltfantasien des Kabarettisten und kommentiert wörtlich: Das hat nun Folgen. Auch das Medium T-Online geht nicht darauf ein, dass es sich dabei um Steimles Aussage um Satire gehandelt habe. Es titelt: Kabarettist irritiert mit Gewaltaufrufen gegen Merz und Merkel. In anderen Fällen jedoch berichten die Medien deutlich weniger kritisch, etwa über die aktuelle Adoption eines Kindes durch Jens Spahn und seinen Ehemann, Journalist Daniel Funke. So titelte etwa der Spiegel: Jens Spahn und sein Ehemann sind Eltern geworden. Doch auch die Zeitung Welt schreibt: Mein Mann ist Papa geworden und ich mit ihm. Jens Spahn und sein Ehemann sind Eltern. Dass der Kauf eines Kindes per Leihmutterschaft in Deutschland illegal ist und auch von Spahns eigener Partei, der CDU, weiter abgelehnt wird, bleibt dabei hingegen unerwähnt. Doch wie sehen das eigentlich die Bürger? Auf 1-Reporter Roy Grassmann hat sich nahe Berlin umgehört.
Ja, also Kinder kaufen finde ich absolut nicht in Ordnung. Im Endeffekt gibt es in Deutschland so viele Kinder, die eigentlich ein Zuhause brauchen. Warum nicht zur Pflegefamilie werden, Vorbild sein?
Ja, Leihmutterschaft. Wenn das in Deutschland verboten ist, sollten wir uns an unsere Gesetze halten. Ich denke, egal welche Stellung jemand hat, er lebt in Deutschland, er ist deutscher Staatsbürger, obendrein noch Repräsentationsperson für andere. Und wenn er sich an deutsche Gesetze nicht hält, dann braucht man sich nicht wundern, wenn das Vorbildwirkung hat und andere Menschen dann auch sagen, na, wenn die Politiker sich selbst nicht dran halten, egal wo, nur dann brauche ich das auch nicht.
Wenn er es geschafft hat, war sein Wunsch und er hat eine Möglichkeit gefunden, zu einem Kind zu kommen, dann soll er es machen.
Ich bin der Meinung, wir haben hier noch Leute, die zu viele Kinder kriegen oder die Kinder weggeben und die in Heimen stecken. Also es hätte sich sicherlich auch in Deutschland oder so jemand gefunden, wo man sein Kind hätte adoptieren können. Ne? Also das war ja früher auch möglich. Ne? Und dass man sich da in den USA jemanden suchen muss, ne? Also das verstehe ich auch nicht so richtig. Ne? Und das Geld, das ist nicht legal. Ja, noch dazu, wo es nicht legal ist.
Der US-amerikanische Vizepräsident J.D. Vance hat nun erstmals eingeräumt, dass der Sexualstraftäter Jeffrey Epstein Verbindungen zu israelischen und amerikanischen Geheimdiensten gepflegt habe. Das äußerte der Republikaner in einem Interview mit dem Podcaster Joe Rogan.
Er hatte ganz offensichtlich Verbindungen zu den höchsten Ebenen der amerikanischen Geheimdienste. Ebenso hatte er eindeutig Kontakte zu den höchsten Ebenen der israelischen Geheimdienste. Epstein schien mit Teilen des israelischen sogenannten Deep State verbunden zu sein, die dem linken politischen Spektrum zugeordnet wurden. Das fand ich schon immer faszinierend. Es war nämlich nicht so, dass er besonders enge Verbindungen zum rechtsgerichteten Lager der israelischen Politik hatte. In den USA hingegen war er über das gesamte politische Spektrum hinweg vernetzt.
US-Präsident Donald Trump hatte den Epstein-Skandal zuvor als Täuschung der Demokraten bezeichnet, um ihm politisch zu schaden. Laut mehrerer Analysten könnte Epstein sein pädophilen Netzwerk genutzt haben, um Erpressungsmaterial für den israelischen Geheimdienst Mossad zu schaffen. Auf 1-Chefredakteur Stefan Magnet hat dazu brisante Sendungen zum System Epstein veröffentlicht, exklusiv unter www.auf1.tv. sollte die langjährige ZDF-Mitarbeiterin Katrin Seibold eingeschüchtert werden, als sie begann, den Sender kritisch zu hinterfragen? Im Gespräch mit Propagandaforscher Dr. Jonas Tögel berichtet sie.
Ich habe ja im Februar 2022 interner über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, über speziell meinen Arbeitgeber ZDF veröffentlicht und bin kurz danach auch mit den Techniken, mit denen Sie ja sehr vertraut sind durch Ihre Forschung, konfrontiert worden. Also der Wikipedia-Artikel war nach einer Woche gelöscht. Ich bekam zwei Hetzartikel, so nenne ich sie, auf meine Person, weil ich habe ja einfach nur das erzählt öffentlich, was ich erlebt habe. Ich habe gegen niemanden gehetzt oder so, aber dann wurde meine Person in Abrede gestellt. Und das Dritte, und das fand ich jetzt besonders interessant, ich war am Telefon mit meinem Handy und jemand hat mich gefragt, ja, warum habt ihr denn als Redakteure keine Sammelklage gemacht gegen den Sender? Denn ich hatte ja auch immer wieder erzählt, dass mehrere Redakteure um mich herum über Jahre unzufrieden waren mit ihrem Arbeitsvertrag und mit den Bedingungen. Und in dem Moment brach dann das Telefonat ab und dann guckte ich auf mein Handy und dann sah ich in meinem YouTube-Kanal einen Kommentar, wenn Sie eine Sammelklage anstrengen möchten, wir sind sofort dabei. Also heute, 2025, sagt man, ach ja klar, war ja eine KI, aber wir sprechen von Anfang 2022 und ich glaube, damals war die KI, wenn es sie schon gab im Einsatz, vielleicht noch nicht so ausgereift. Ich hatte das Gefühl, das muss eine menschliche Instanz gewesen sein, die das Ganze zumindest eskortiert oder begleitet hat. Und natürlich macht das was mit einem. Natürlich überlegt man sich dann, okay, was kann ich jetzt noch sagen in der Öffentlichkeit? Es hat mich natürlich manipuliert und beeinflusst.
Für den Propagandaforscher ist das kein Zufall, sondern könnte viel mehr System haben.
Ich finde es auch erschreckend, weil das klingt schon wirklich nach dieser Umsetzung. Man fragt sich ja immer, wie werden die Aussagen in der kognitiven Kriegsführung, wie werden die komplett umgesetzt? Und da würde ich vermuten, so wie Sie das erlebt haben, dass es einfach genau diese Strategien sind, wo es Bücher dazu gibt. Es gibt ein Handbuch für Rufmord, Handbook of Character Assassination. Da haben Sie auf vielen hundert Seiten zusammengefasst, wie man einzelne Menschen isolieren kann, abwerten kann, brechen kann, die Widerstand leisten. Dann haben wir da in der kognitiven Kriegsführung diese abstrakten Formulierungen. Man möchte den Menschen wie einen Computer hacken können. Man möchte den Menschen Schaden zufügen können. Bis dahin, dass man sagt, man möchte die Menschen zerstören können. Das heißt, wortwörtlich in den Dokumenten der kognitiven Kriegsführung. Und dann fragt man sich natürlich schon, wie wollt ihr das eigentlich machen? Wie soll denn das gehen? Könnte man auf diese Forschung von MK-Ultra blicken, dieses CIA-Programm von 1963, das einfach auch Techniken versucht hat zu arbeiten, wie man Menschen brechen kann.
Zur kognitiven Kriegsführung sagte Dr. Jonas Tögel im Gespräch mit Auf 1.
In dem Fall ist es eben ein offizielles Programm der NATO, das seit 2020 oder 2021 vorangetrieben wird. Es gibt gute Publikationen dazu, das Ganze ist öffentlich zugänglich. Und so stehen wir eigentlich vor einem hochmodernen militärischen Programm, das sagt, der Mensch, die Gedanken und Gefühle des Menschen, die rücken jetzt zunehmend ins Zentrum von einer neuen Kriegsführung. Hier wird mit Softpower-Techniken gearbeitet. Man möchte an das Unbewusste ran und man sagt eigentlich, was wir denken, was wir fühlen, das möchte man möglichst vollständig kontrollieren können.
Um den immer schärferen Kampf gegen die Meinungsfreiheit geht es auch im Interview des Tages mit dem unabhängigen Journalisten Patrick Barb, gleich in dieser Sendung. Über die Einschüchterungsmethoden gegenüber Kritikern erfahren Sie nur bei alternativen Medien wie Auf 1. Unterstützen können Sie unsere Berichterstattung unter www.auf1.tv/unterstützen. Jetzt schließt sich die US-Kongressabgeordnete Anna Paulina Luna der Initiative für verfolgte Ärzte in Deutschland an. Das gab der Organisator der Plattform Ärzte mit Gewissen, Christian Oesch, bei seinem aktuellen Besuch in Washington bekannt. Er sei überzeugt, dass die republikanische Abgeordnete Luna hervorragend zur koordinierten Mission des schweizerischen Vereins Wir und der Ärztevereinigung MWGFD passe. Das gemeinsame Ziel sei, so Oesch wörtlich, staatliches Fehlverhalten und Korruption aufzuklären. Weiter solle der Umgang mit kritischen Ärzten und Wissenschaftlern seit der Corona-Zeit aufgeklärt werden, die wegen abweichender Meinung mit beruflichen Konsequenzen zu kämpfen hatten. Mit der Initiative reagiert Oesch auf US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedys Kritik an der Ärzteverfolgung in Deutschland seit der Corona-Zeit. Doch Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen unterstellt den Ärzten, die etwa Maskenatteste oder Impfbescheinigungen ausgestellt hatten, weiterhin Betrug und Urkundenfälschung. Das Bündnis um den Safe Europe Act hat am Mittwochnachmittag in Brüssel eine Kundgebung für eine Umkehr der Massenmigration durchgeführt. Neben den Initiatoren, zu denen die patriotischen Aktivisten Martin Sellner und Eva Vladingerbröck zählen, beteiligten sich auch zahlreiche Abgeordnete aus dem europäischen Raum an der Protestaktion. Neben dem flämischen Politiker Dries van Langenhove nahm etwa auch die FPÖ-Europaabgeordnete Petra Steger teil. Doch die Kundgebung war von Repressionsmaßnahmen begleitet. So verweigerte die belgische Polizei den Veranstaltern den Zutritt zum Europäischen Parlament. Geplant war eine Übergabe der bereits gesammelten mehr als 500.000 Unterschriften zum Safe Europe Act an die EU-Vertreter. Sogar Abgeordneten, die die Dokumente anstatt der Aktivisten übergeben wollten, wurde der Zugang zum eigenen Parlament verwehrt, etwa dem finnischen Politiker Sebastian Tynkkynen. Dieser will jetzt Rechtsmittel gegen die Maßnahme einlegen. Zumindest ein Teil der Petition konnte von der Europaabgeordneten Petra Steger übergeben werden. Laut dem Magazin Politico habe die Hitzewelle im Juni europaweit bis zu 14.000 Menschen das Leben gekostet. Der Monat sei damit eines der, Zitat, tödlichsten Klimadesaster des Kontinents gewesen. Doch, wie bereits bei den Daten des RKI, beruhen auch diese Zahlen nur auf Schätzungen und Modellrechnungen. Auch an den übrigen Darstellungen gibt es Zweifel. Denn die 14.000 Hitzetote errechnen sich, indem alle Todesfälle über dem Durchschnitt automatisch zu Hitzetoten erklärt wurden. Zur Begründung zitiert Politico den dänischen Mediziner Lasse Skafte Vestergaard mit den Worten: Derzeit gibt es in Europa keine anderen naheliegenden Erklärungen oder Gefahren für die öffentliche Gesundheit, die dies erklären könnten. Am Montag kündigten die europäischen Verbündeten der Ukraine den Start erster Übungen der multinationalen Ukraine-Schutztruppe an. Darauf reagierte jetzt bereits Russland. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, erklärte erneut, dass, Zitat, die Entsendung jeglicher militärischer Kontingente aus Ländern der sogenannten Koalition der Willigen in die Ukraine für unser Land inakzeptabel ist. Denn das käme einer ausländischen Intervention gleich. Und, so Sacharowa wörtlich weiter, wir würden solche Einheiten als legitime militärische Ziele betrachten. Trotz seiner Neutralität hat Österreich allein im ersten Halbjahr dieses Jahres Rüstungsexporte im Wert von 1,5 Milliarden Euro genehmigt. Das zeigen Daten des österreichischen Wirtschaftsministeriums. Für weitere Exporte im Wert von rund 500 Millionen Euro steht die Bewilligung noch aus. Die Genehmigungen betreffen sogenannte Verteidigungsgüter und auch Dual-Use-Produkte, die sich sowohl militärisch als auch zivil nutzen lassen. Da Österreich laut Verfassung ein neutraler Staat ist, sind solche Exporte in der Regel genehmigungspflichtig. ÖVP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hartmannsdorfer kündigte aber bereits eine Lockerung der Vorschriften an. Seiner Ansicht nach sei das notwendig, damit Österreich von den steigenden Investitionen in Rüstungsgüter profitieren könne. Über den Kampf gegen die Meinungsfreiheit hat sich auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens am Rande des AfD-Demokratiekongresses im Deutschen Bundestag mit dem unabhängigen Journalisten Patrick Barb unterhalten. Er hat im Ukraine-Krieg auf beiden Seiten recherchiert.
Patrick Barb ist bei mir, der Publizist. Herr Barb, wir können jetzt dieses Interview durchaus machen. Wir werden dafür auch nicht verdroschen. Aber wir können es zum Beispiel nicht über Satellit ausstrahlen, weil das hat uns, unserem Sender, die Medienanstalt, mal verboten. Beziehungsweise mit 250.000 Euro uns da weggejagt. Wie ist denn der Stand der, sagen wir mal, Meinungs- und Pressefreiheit in Deutschland?
Alleine der Umstand, dass die AfD hier einen Demokratiekongress im Deutschen Bundestag durchführt, zeigt die ganze Misere dieser Demokratie. Wenn Publizisten wie Hüseyin Doğru oder Jacques Beau in Brüssel sanktioniert werden, überzogen werden mit außerlegalen Verfahren, dann gibt es keinen demokratischen Debattenraum mehr. Und ohne demokratischen Debattenraum gibt es auch keine Demokratie mehr. Das herrschende Parteienkartell, bestehend aus SPD, CDU, CSU, FDP und Grünen, hat diese Demokratie zerstört. Deswegen brauchen wir einen Neuanfang. Wir leben in einer Zensur Propaganda und Diffamierungsöffentlichkeit. Und das herrschende Parteienkartell setzt dabei auch mehr als 300 staatlich finanzierte sogenannte Nichtregierungsorganisationen ein. Es nutzt die Landesmedienanstalten als Zensurorgane und es spielt den Ball über Brüssel, über die Europäische Union. Mit dem Digital Services Act sind die großen Plattformbetreiber im Internet gezwungen, Propaganda und Desinformation zu bekämpfen. Und was Propaganda ist, das bestimmen die Brüsseler und die Landesregierungen selbst. Und das führt dazu, dass die Internetkonzerne im Vorgriff bestimmte Inhalte sperren oder Shadowbannen, das heißt in der Suchmaschinenfunktion ganz hinten anstellen. Das hat mit demokratischer Öffentlichkeit nichts zu tun. Wir erleben einen Strukturwandel der Öffentlichkeit und eine Involution, einen Zusammenbruch der Demokratie. Und die Kräfte, die uns in eine Zensuröffentlichkeit, in einen Zusammenbruch der Demokratie, in Zerstörung der Demokratie und immer tiefer in den Krieg in der Ukraine hineinziehen, diese Kräfte müssen abgelöst werden. Und dazu müssen alle, die am Friedensgebot des Grundgesetzes orientiert sind, zusammenarbeiten.
Den Krieg angesprochen. Ist diese Art der Zensur für Sie eine Form der Kriegsvorbereitung?
Das ist eine Form der Kriegsvorbereitung. Insbesondere die außergesetzlichen Sanktionen sind eine Form des Kriegsrechts, ein Vorgriff aufs Kriegsrecht. Und ich persönlich gehe davon aus, dass hier ein Gewöhnungseffekt in der Bevölkerung erzielt werden soll, der mündet in die Ausrufung des Spannungsfalles. Dann können wesentliche Grundrechte unterbunden werden, beispielsweise die Reisefreiheit, Kapitalverkehrskontrollen können eingeführt werden, es können Dienstpflichten verhängt werden, Grenzübertrittsverbote ausgesprochen werden. All dies ist ein Weg zum Krieg und ich teile die Auffassung, die der frühere ungarische Präsident Viktor Orban dargelegt hat. Die Europäische Union und die Einzelstaaten bereiten einen Krieg gegen Russland vor, in den sie die Bevölkerung hineinziehen wollen.
Was sind Ihre Erfahrungen mit Zensur, mit Einschränkungen von Meinungsfreiheit jetzt am eigenen Beispiel?
Naja, wegen meiner Recherchen in der Ostukraine habe ich ja 2 Lehraufträge verloren. Ein Lehrauftrag war bereits unterzeichnet. Das war der Lehrauftrag an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Ich bin dagegen vorgegangen vor dem Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein. Das Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein hat in seinem Urteil von 2023 ganz klar entschieden, dass meine Tätigkeit als Journalist von Artikel 5 Grundgesetz der Meinungs- und Informationsfreiheit gedeckt ist und den Rausschmiss für illegal erklärt. Und damit ist die Rechtslage klar, auch wenn die Brüder von T-Online das nicht wahrhaben wollen.
Glauben Sie, Sie haben ja ein sehr düsteres Bild der Realität gemalt, dass wir eine tatsächliche Chance haben, das auf dem Wege der Demokratie, der Wahlen noch einmal umzudrehen, oder ist der Zug quasi abgefahren?
2 Dinge sind erforderlich. Die Kräfte des herrschenden Parteienkartells, die für mich in antidemokratischer Weise Kriegstreiber darstellen, müssen abgewählt werden. Aber der Protest muss auch auf die Straße getragen werden. Die Menschen müssen von ihrem Recht Gebrauch machen, sich friedlich unter freiem Himmel zu versammeln. Dies geht nur, wenn neben den traditionellen Kräften der Friedensbewegung das Spektrum geöffnet wird zu den bürgerlichen Kräften und auch zur AfD.
Um die kognitive Kriegsführung und damit die Gedankenmanipulation der NATO geht es im vollständigen Gespräch mit Patrick Barb exklusiv unter www.auf1.tv. Unterstützen können Sie unsere Berichterstattung mit einem Klick auf das Formular direkt unter dieser Sendung. Tja, und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.